Moin und hallo hier bei uns in der Nordwestkurve. Ihr wisst es, dem einzig wahren Podcast zum VfB Oldenburg. Heute wieder mit dem Mann, der in seiner Vita 55 Bundesligaspiele und 10 Tore weniger stehen hat als die sonntägliche Startformation von Holstein Kiel 2. Den so etwas aber scheinbar überhaupt nichts ausmacht, denn er war als Co-Gastgeber dieses Podcasts weiterhin ungeschlagen. Henning Menke, hallo Henning.
Moin, wo du das immer herholst, großartig, dankeschön.
Bevor wir nun richtig durchstarten, möchte ich euch noch unseren Werbepartner für diese Folge vorstellen. Diese Podcast-Folge wird präsentiert von Rheinumschlag. Der Oldenburger Hafen sucht Anpacker. Du stehst auf Technik, große Maschinen und packst gerne mit an? Dann bewirb dich für Jobs im Hafenbetrieb, auch als Quereinsteiger. Arbeiten im Team, richtig was bewegen und dabei viel Spaß bei der Arbeit. Klingt nach deinem Ding? Dann klick auf reinumschlag.de und bewirb dich jetzt. Reinumschlag, dein neuer Job wartet im Oldenburger Hafen. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Und damit kommen wir nun zurück zum VfB. Henning, ich bereite mich natürlich vor auf dich. Zunächst aber, bevor wir in diese Folge einsteigen, einmal ein fettes Sorry an dieser Stelle. Letzte Woche, alle, die auf eine Folge gewartet haben, haben erfolglos gewartet. Ich lag leider 7-8 Tage richtig flach, da ging nichts. Deswegen mussten wir das einmal ausfallen lassen, aber jetzt sind wir zumindest einigermaßen wiederhergestellt, Henning. Und wir sprechen ja auch viel lieber über einen 4-2-Sieg in Kiel als über das 0-0 gegen den HSV 2, wobei das, glaube ich, von der Leistung her auch in Ordnung da war.
In der Tat, mehr als das. War auch ein sehr gutes Fußballspiel, fand ich.
Warst du im Stadion? Weil ich lag ja komplett flach. Komm, dann machen wir den Bogen am Anfang. Ganz kleines Fazit vom Spiel gegen den HSV 2.
Ein gutes Spiel zweier guter Fußballmannschaften. Volles Haus, 3400 Zuschauer am Marschweg, gute Atmosphäre. Zwei Mannschaften, die Fußball spielen konnten und wollten. Der VfB, die bessere Mannschaft, kann das Spiel ziehen, müsste das Spiel ziehen. Nicht mit den ganz großen Torchancen, auch immer noch ein Thema gewesen bis dahin, hat sich vielleicht durch das Kiel-Spiel jetzt wieder etwas relativiert. Aber auch das war ein gutes Spiel mit einem Plan und ein Spiel, nach dem man sich keine Sorgen machen muss.
Ja, ich glaube, das reicht an dieser Stelle über den HSV 2, weil das ist ja jetzt schon ein bisschen her. Und wir haben ein Spiel am Sonntag gehabt, über das man viel sprechen kann. Viel im Positiven, wenn wir über die Leistung des VfB sprechen. Das wollen wir gleich tun. Und dennoch will ich am Anfang, Henning, und ich muss es tun, es ist jetzt das letzte Spiel dieses Blocks gegen zweite Mannschaften gewesen. Denn am Anfang dieses Sonntages steht nun mal der Blick auf den Aufstellungsbogen. Und das war definitiv, da müssen wir nicht drum rumreden, ein Aufreger, der sicherlich vor Anpfiff auch das ein oder andere Magenziehen in der Gegend jedes VfB-Anhängers ausgelöst hat. Da standen mit Phil Harris und Lasse Rosenboom zwei Spieler, die am Samstag noch in der Startelf der Fußball-Bundesliga gestartet haben gegen Werder Bremen, die dann dort nur 36 Minuten gespielt haben, ausgewechselt wurden und dementsprechend noch fit genug für den Sonntag waren. Dazu noch Max Geschwill, ein Spieler auch, der schon 17 Bundesligaspiele in dieser Saison gemacht hat. Ja, Hand aufs Herz, Henning. Was hast du gedacht?
Ich habe gedacht, das ist eine Frechheit. Das war das Erste. Das Zweite, was ich gedacht habe, ist, das wird ganz, ganz schwer. Normalerweise trittst du beim Tabellenletzten an, der schon einigermaßen abgeschlagen ist und solltest den Anspruch haben, das Spiel zu gewinnen und auch die bessere Mannschaft zu sein. Das hat natürlich alles verändert. Da hatte ich auch dieses Magenziehen, was du gerade gesagt hast. Das finde ich schon stark, drei Spieler aus der Bundesliga in der vierten Liga einzusetzen. Zwei davon, du sagst es gerade, haben am Tag vorher noch gespielt. Herr Harris ist der beste Torschütze bei Holstein Kiel in der Bundesliga.
8 Saisontore.
Also
etwas in der Geschichte von Holstein Kiel. In der langen Bundesliga-Geschichte von Holstein Kiel.
Er ist sogar der Rekordtorschütze in der gesamten Bundesliga-Geschichte des Landes Schleswig-Holstein.
Absolut.
So, also etwas überspitzt gesagt, wenn der FC Bayern so handeln würde, dann würde, glaube ich, Harry Kane dann in der zweiten Mannschaft spielen. Er ist wahrscheinlich der Rekordschütze in dieser Saison zumindest. Harry Kane nehme ich an.
Weiß
ich
gar nicht. Er ist auf jeden Fall auf Platz 1 der Torschützenliste.
Siehst du, genau. Und das ist schon ein starkes Stück.
Ja, also ich muss auch wirklich sagen, wir haben uns da ja vorher drüber unterhalten. Ich habe auch im Telefonat vor dem Spiel mit dem Trainer darüber gesprochen, der natürlich auch darauf eingestellt war, dass es da 1, 2, 3 Verstärkungen geben kann. Aber mit den Namen, muss ich ehrlicherweise sagen, habe ich dann nicht gerechnet, weil da reden wir wirklich über, gerade über Rosenboom und Harris, über zwei, ja, wirklich Startelfspieler oder sichere Einwechselspieler in dieser Saison und eben nicht über die Nummer 16, 17, 18, 19 im Kader, die nicht zum Einsatz kommt. Boah, da musste man schon erstmal schlucken.
Genau, das ist der Punkt. Also der geneigte Regionalliga-Fan von abgehalfterten Traditionsvereinen regt sich ja gerne über sowas auf. Aber im Normalfall setzen die zweiten Mannschaften dann eben Spieler aus dem erweiterten Bundesliga-Kader ein, die im Grunde ja noch zum Regionalliga-Kader gehören.
Genau.
Und schon da ist man immer nicht so ganz amused. Aber das war jetzt eine ganz andere Hausnummer.
Genau, da muss ich nämlich auch sagen, also auch wenn es alles nicht schön ist, aber ich habe ein gewisses Verständnis dafür, dass diese Vereine, wenn sie nun mal in den Ligen spielen dürfen, dann ihre Talente natürlich, die oben eben nicht spielen, zu Spielpraxis bringen wollen. Das ist normal, das ist gang und gäbe, das ist, finde ich, auch wenn es vielen schwerfällt, nicht unbedingt kritikfähig. Aber das Einsetzen der Spieler da gestern, puh, da muss ich doch auch wirklich dreimal mit dem Kopf schütteln. Aber wir können da jetzt heute ein bisschen drüber schmunzeln, denn wir alle wissen, der VfB hat mit 4-2 gewonnen und ein wirklich, wirklich gutes Spiel auch gezeigt.
Ja, gerade nach der Pause. Erste Halbzeit solide, gerechtes Unentschieden zur Pause und in der zweiten Halbzeit dann wirklich ein Spiel gezeigt, ein reifes Spiel gezeigt, ein überlegenes Spiel gezeigt. Hinten sicher, vorne gefährlich, ohne Ende. Der VfB kommt aus der Pause und von der ersten Sekunde an war eigentlich deutlich, wer dieses Spiel gewinnen würde. Das war schon sehr respektabel.
Ja, wir gehen mal ein bisschen in den Spielfilm des Spiels rein, denn gerade was du gerade gesagt hast, ich habe auch selten so viele gute Chancen gesehen des VfB in einem Spiel gehäuft. Erste Halbzeit war das noch nicht unbedingt so, ein bisschen ausgeglichen. Ich fand tatsächlich, dass Kiel dann die etwas besseren Chancen in der Anfangsphase hatte. Ich erinnere mich da an einen Abschluss, ich glaube, es war Kurt knapp am Tor vorbei und
genau,
einer.
Das war die zweite Chance, glaube ich. Und
genau.
Die erste ist die Situation, die Adam dann kurz vor der Torlinie rettet.
Genau, ja. Der Schuss aus spitzem Winkel, Adam rettet vor der Torlinie. Ja, so dass man schon sagen kann, aufgrund dieser zwei Szenen war vielleicht in einem ausgeglichenen Spiel am Anfang Kiel der Führung etwas näher und ist dann nach 33 Minuten in Führung gegangen, Pass in die Tiefe. Klaren Fehler kann man da niemandem, glaube ich, so richtig vorsprechen, sondern dem gesamten Verbund. Ja, ich sehe so ein bisschen Kopfschütteln, wir sprechen darüber. Also ich habe einen Pass in die Tiefe gesehen zwischen, welche beiden waren es? Zwischen Nico Kniestock und Nico May, glaube ich. Spitzer Winkel auf jeden Fall. Und in die lange Ecke. Wie hast du es gesehen? Also flach in die lange Ecke.
Ich habe es auch so gesehen, ich hänge an dem spitzen Winkel,
ja.
Denn es ist ein sehr spitzer Winkel
ja.
Und da steht ja auch noch ein Torwart zwischen den Pfosten.
Ja.
Und nun waren wir beide nicht im Stadion, sondern haben diese fantastische Übertragung vom Nord-FV geguckt,
absolut.
Die etwas regenverhangen teilweise vor der Kamera gewesen ist.
Ja.
Aber
wobei das Tor, da hatte ich klare Sicht.
In der Tat, da ging es doch, da hat es gerade nicht geregnet. Das ist ein sehr spitzer Winkel, sah zumindest so aus, als könnte man so einen Ball auch halten. Das ist aber aus meiner Sicht vom Sofa aus gesehen.
Genau, ein bisschen schwierig tatsächlich zu beurteilen. Du hast recht, der Winkel war relativ spitz. Er trifft ihn auch gut, also es ist schon ein satter, flacher Schuss in die lange Ecke. Aus der Kameraperspektive heraus, finde ich, war es ganz schwer zu beurteilen, wie nah ist Johnny tatsächlich am Ball, wie nah ist sein Fuß am Ball, bewegt er sich einen Schritt zu spät oder lässt die lange Ecke zu weit offen. Das ist wirklich schwer zu sehen gewesen, deswegen...
Wir können es nicht abschließend beurteilen. Man kann aber darauf achten, wie manche der VfB-Verteidiger im Strafraum gucken, als der Ball hinten einschlägt. Und da sehe ich doch Verwunderung.
Ah, okay. Du achtest auf jedes Detail, Henning.
Tja.
Hast du noch dreimal zurückgespult? Das geht gar nicht beim Nord-FV.
Geht gar nicht. Du, entweder siehst du es live oder nicht. Also ja. Du kannst auch nicht zum Klo. Oder
wenigstens gibt es inzwischen Zeitlupen hin und wieder. Ja. Ja, aber dann muss man sagen, so, wir haben gerade im Kurzgespräch schon mal ganz kurz drüber gesprochen, jetzt hast du da eine Aufstellung, mit der du nicht gerechnet hast, um nochmal einen kleinen Schritt noch zurückzugehen, hast den Ausfall der beiden defensiven Mittelfeldspieler beim VfB, also Adem Podrimal war gesperrt, Willem Hofrogge ist mit einer Gehirnerschütterung ausgefallen, die er sich im Spiel gegen den HSV zugezogen hat. Dafür sind Nick Otto und Julian Boccaccio reingekommen. Ein komplettes neues Herz quasi der Mannschaft. Du liegst 0-1 zurück, hast eine Mannschaft, die drei Erstligaspieler da eingesetzt hat. Und dann so eine rohe Reaktion, das war stark.
Das war stark, genau. Dazu hat ja noch Nico May Leon Deichmann ersetzt, also quasi drei Spieler aus der von uns ausgemachten Stammelf, die zu ersetzen sind. Und dann spielt die Mannschaft einfach weiter, verbessert sich sogar, wird im Laufe der ersten Halbzeit schon die bessere Mannschaft, kommt zu kleineren Torchancen und der Rückstand macht gar nichts Negatives mehr aus. Das ist schon richtig toll.
Das ist tatsächlich der größte Entwicklungsschritt, den man so in den letzten Wochen es war fernab, dass die Mannschaft natürlich auch stabil auftritt, aber ausmachen kann, dass Rückstände die, wir haben mehrfach drüber gesprochen, in der Hinrunde so richtige Wirkungstreffer waren, wo die Köpfe nach unten gingen, wo die Mannschaft dann teilweise völlig aus dem Spiel raus war. Heute eben nichts mehr ausmachen. 1-1, Julian Boccaccio, ein klassischer Abstauber.
Genau, schöne Szene. Eigentlich, Moses Odualu kommt von rechts, zieht links vorne Strafraum, verpasst eigentlich den Abschluss, will schießen, versucht zweimal, hatte auch die Chance, macht es nicht, legt auf Taritas. Der schießt ihn rein und dann Boccaccio mit dem langen Bein stochert ihn quasi ins Tor. Genau. Und auch da kann man darauf achten, wie er sich über das Tor freut, wie die Mannschaft sich freut. Das war jetzt nicht Erlösung und alle flippen aus, sondern Arm nach oben, das haben wir geschafft, das 1-1 ist da, weiter geht's, jetzt holen wir uns die 3 Punkte. So wurde gejubelt. Das zeigt auch schon, wie die Mannschaft drauf ist.
Das stimmt und es ging hervorragend weiter. Also das war die 41. Minute, natürlich dann Halbzeitpause und direkt 3 Minuten nach der Halbzeit das 2-1 für den VfB. Und es macht ausgerechnet der zweite neue Mann im Mittelfeld, Nick Otto. Auch da Kategorie Abstauber,
ja.
Freistoßflanke vorne rein. Es war dann, glaube ich, Nico May, der den Ball an die Latte buxiert. Ich weiß gar nicht, war es Kopf, war es Fuß? Ich habe das von der Kamera relativ schlecht gesehen.
Ich meine Kopf.
Es war Kopf, genau. Der Ball prallt ab zu Nick Otto und der schiebt ihn in die lange Ecke.
Du hast das Wort, was man an der Stelle sagen muss, gerade schon gesagt, ausgerechnet.
Ja, absolut.
Nach dem Fußbruch im Sommer die ganze Saison ausgefallen und jetzt das erste Mal in der Startelf und dann das.
Ein Traum.
Gibt so Tage, da klappt alles, ne?
Absolut. Ich habe auch ein kurzes Interview hat der VfB auf seiner in den sozialen Netzwerken geteilt mit Nick Otto, der den merkte man schon an, der war sehr glücklich und zufrieden, dass das so gut gegangen ist. Denn ja, wie gesagt, du hast es gerade angesprochen, der hat sich ausgerechnet, da waren wir wieder bei dem Wort ausgerechnet, beim Vorbereitungsturnier in Mettchendorf, wo ich mich noch an Gespräche mit VfB-Verantwortlichen erinnere, so von wegen, ja, das machen wir natürlich gerne, aber wir müssen aufpassen, dass sich hier keiner verletzt bei solchen Turnieren. Und dann passiert genau das, dass jemand ein halbes, dreiviertel Jahr mit einem Mittelfußbruch ausfällt. Ja, dass er so ein Startelfdebüt feiert, ist natürlich ideal und spielte dem VfB in die Karten. Und danach muss man sagen, und du hast es schon angesprochen, war es extrem dominant.
Das war's. Die Mannschaft ist so früh draufgegangen vorne, hat sich Bälle erkämpft, Bälle erarbeitet. Eigentlich noch im letzten Drittel, als der Gegner versucht aufzubauen, da ist die Mannschaft sofort da. Auch Lubongo, habe ich jetzt gerade 2 Szenen im Kopf, wie er draufgeht und den Ball holt. Ja, da war so viel breite Brust und so viel Selbstbewusstsein und der klare Plan, dass wir das Ding jetzt zumachen und nicht irgendwie versuchen, mit dem 2-1 über die Runden zu kommen. Das war beeindruckend, fand ich.
Genau, kein Gemauere, stattdessen weiter offensives Pressing und aus genau so einem offensiven Pressing ist dann auch das 3-1 gefallen. Der VfB geht vorne links auf der Seite drauf. Ich glaube, Julian Boccaccio war beteiligt. Von ihm geht der Ball zu Lubongo, der dann nochmal uneigennützig querlegt im 16er, finde ich schon erwähnenswert, weil wir wissen alle, er ist auch ein Typ, der gerne mal selber drauf geht vorne und den Torabschluss sucht. Legt nochmal clever quer auf Raphael Brandt, der dann recht souverän mit links in die lange Ecke einschiebt.
So wie man sich das wünscht, ne? So eine Chance, so frei, kannst dir alles aussuchen, was du machen willst, du musst nur noch cool bleiben.
Absolut.
Und das macht er dann.
Dann schön mit einem starken linken Fuß. Ja, Lubongo, muss man einmal den Schritt zurück, hatte ja so ein bisschen seinen Rückschlag beim FC St. Pauli 2, als er sich den Elfmeter selbst geschnappt hat, verschossen hat, zur Halbzeit ausgewechselt wurde und dann auch gegen den HSV tatsächlich auf der Bank saß. Aber jetzt wieder Startelf und, glaube ich, insgesamt ein gutes Spiel gemacht.
Auf jeden Fall.
3-1, ja, sah schon sehr gut aus in dem Moment, aber weiter nach vorne gespielt und wie es an so einem Tag ist, an dem irgendwie scheinbar alles klappt, schießt dann noch einer ein Traumtor, bei dem bis jetzt in dieser Saison auch noch nicht so viel geklappt hat.
Ja, Linus Schäfer, fantastisches Tor, rechtes Strafraumeck, gefühlt aus dem Stand, abgezogen, fällt oben links rein, wahnsinnig toll. Linus ist in der dritten Liga damals richtig aufgeblüht unter Kielic. Da war wirklich ein Stammspieler, ein starker Spieler, jemand, der da eine Veränderung reingebracht hat vorne ins Spiel. Der auch, glaube ich, bei vielen Vereinen dann auf dem Zettel stand. Man hat immer mal Arminia Bielefeld und sowas gehört. Dann verletzt gewesen vielfach und seit dem Abstieg bislang kaum ein Bein mehr an die Erde bekommen. Jetzt eingewechselt, jetzt so ein Tor. Auch da, man achtet darauf, wie er jubelt. Ball fällt rein, Arme nach oben, umgedreht, ganz, ganz lässig wieder zur Mittellinie gegangen. Das war einfach so, siehst du, es geht doch. Ja, jetzt bin ich wieder da, stark.
Ja, man möchte ihm gönnen, dass er jetzt mal ein bisschen länger verletzungsfrei bleibt, weil das Talent haben wir ja alle gesehen. Und er ist jemand auch, der so ein bisschen mit unkonventionellen Aktionen, nenne ich es jetzt mal, Dribblings etc. mit seinen langen Beinen mal was kreieren kann, was dem VfB gut tun kann.
Ja, er hat einen spannenden Bewegungsablauf, das finde ich. Ja.
Ein bisschen Thomas Müller-esk.
Das hast du gut gesagt. Darüber habe ich noch nie nachgedacht, aber jetzt, wo du es sagst, ja.
Also wieder schon.
Es sieht anders aus als bei den anderen, ja.
Das war die 74. Minute, dann ist noch das 4-2 durch angesprochenen Phil Harris aus der Bundesliga gefallen. Das können wir aufgrund des Ergebnisses als Randerscheinung betrachten. War ein Kopfball.
Ja, Flanke von links.
Flanke, Kopfball. Guter Kopfball, der hat ja auch eine Größe. Man kann das immer irgendwie anders oder besser verteidigen, aber...
Ich glaube auch, das ist in dem Fall, das ist dann der Bundesliga-Stürmer, klar. Also er muss sich gar nicht so sehr hochschrauben, die Flanke ist gar nicht so hoch, da kann man noch enger dran sein, vielleicht kann man eher am Ball sein als Verteidiger, aber gut, dann ist es eben Harris und macht den eben rein.
Ich wollte gerade sagen, ich finde, das war auch so ein bisschen da das Stichwort Qualität. Ich glaube schon, dass er die Situation sehr handlungsschnell da am ersten Pfosten erkennt. Wie du selbst sagst, der muss jetzt nicht großartig hochspringen, aber er ist eben schnell da, ist dann auch schnell die paar Zentimeter in der Luft und köpft ihn in die kurze Ecke. Ja, wirklich eng, wurde es nicht mehr danach.
Das ist ja, wenn man als Fan wie ich das Spiel anguckt und denkt, ah, da sind noch 8 Minuten plus X auf der Uhr, dann weißt du auch, was passieren kann, gerade beim VfB Oldenburg. Aber das Spiel hat es nicht hergegeben, dass es dann noch spannend geworden ist. Und wir hatten ja auch vor dem 4. Tor noch andere Chancen. Also Moses Odoali kann 3 Tore machen, Raphael Brandt hat noch eine Riesenchance. Ein Konter wird nicht vernünftig zu Ende gespielt, also da ging ja wirklich einiges.
Jetzt komme ich mit meiner ewigen Rolle als Stürmerkritiker.
Ja.
Moses Odoali kann 3 Tore machen, sagst du. Ich erinnere mich vor allen Dingen an die eine Doppelchance, wo der erste Schuss von halblinks gehalten wird und dann gerade beim Nachschuss das Tor doch sehr weit offen war, er den Ball eben nicht perfekt trifft und er an der langen Ecke vorbeigeht. Noch kein Saisontor.
Noch kein Saisontor, genau.
Jetzt kommst du mit dem Aber.
Ja, muss ich ja. Nee, ich bleib erstmal bei dir. Ich finde, gegen den HSV 2 vor einer Woche hat er sein schwächstes Spiel gemacht bis jetzt.
Okay.
Hat für das Spiel auch nicht viel gebracht.
Pfostenschuss, erinnere mich.
Ja, es war aber insgesamt, war er nicht so drin. Es war nicht sein Spiel, hat man auch gemerkt. Jetzt in Kiel hat er ein sehr gutes Spiel gemacht. Bringt einfach als technisch starker Spieler ganz viel für die Mannschaft. Kann Bälle ablegen, geht über außen, ist in der Mitte. Also es ist ein ganz neues Gefühl im Sturm des VfB Oldenburg, seitdem er da ist. Deswegen war das wirklich wieder ein gutes Spiel. Aber ja, noch torlos. Diese Doppelchance, von der du sprichst, die habe ich jetzt gerade mal als 2 Tore gerechnet. Natürlich kann er in der Chance nur 1 Tor schießen. Aber die können, ein Stürmer darf die beide reinmachen. Und vorher hat er schon mal so eine große Chance gehabt, ganz kurz davor. Also einen hätte er machen sollen in dem Spiel. Aber wer weiß, wenn er den ersten macht, vielleicht Freitag gegen Flensburg und der Knoten platzt. Wahnsinn, dann geht's los.
Sollte an dieser Stelle auch nicht unerwähnt lassen, haben wir gerade darüber gesprochen, dass er dennoch ja zum Beispiel auch entscheidend am 1:1, dem wichtigen 1:1 kurz vor der Pause, beteiligt war. Kurzer Schlenker, Markus Ziereis, 0 Minuten.
0 Minuten, ja.
In der Rückrunde am Anfang sehr krank gewesen, 2 oder 3 Spiele, glaube ich, verpasst, aber auch echt außen vor jetzt, ne?
Ja, total. Also ich weiß nicht, wie es ihm gerade geht. Er ist im Kader, sitzt auf der Bank.
Ja.
Also groß in Form oder im Rhythmus kann er nicht sein, weil er nicht spielt. Er ist natürlich ein sehr, sehr guter Fußballspieler mit Erfahrung und Torriecher und allem. Aber wir haben ja schon mehrfach festgestellt, dass das Spiel, was der VfB spielt oder spielen möchte, einfach nicht sein Spiel ist. Und nun haben wir wirklich Alternativen vorne und Odoali hat das Spiel spielerisch auf ein anderes Niveau gebracht. Dann ist Demay der Erste, der dann eingewechselt wird danach. Wir haben die offensive Dreierreihe dahinter. Also ich sehe im Augenblick einfach keinen Raum für ihn. Und
in der Startelf auf jeden Fall nicht.
Nee.
Jokerrolle.
Ja, wenn du am Ende vielleicht alles reinwerfen musst und mit 2 Toren im Rückstand bist, dann ja. Aber also ich habe nicht die Fantasie, in welchem Spiel er jetzt ein Faktor sein sollte bis zum Sommer.
Ja, okay. Ein bisschen mehr Fantasie für eine Jokerrolle, sag ich mal, auch bei einem Unentschieden oder nur einer 1-Tore-Rückstand hätte ich schon.
Wir warten es ab. Ich sehe aber auch keine Fantasie für einen 2-Tore-Rückstand.
Sehr gut. So, das wollen wir doch hören. 2-Tore-Rückstand, hatte der VfB das überhaupt mal in den 12 Spielen, die er jetzt ungeschlagen ist? Ich glaube nicht, ne?
Jetzt fragst du mich was. Ich möchte dazu nichts sagen.
Ich weiß da,
nicht.
Ich bin mir relativ sicher. Ich bin da relativ statistisch sicher. Es gab das 2-2 gegen Phoenix Lübeck. Da gab es aber kein 2-Tore-Rückstand.
Wir haben ja gar nicht so viele Tore bekommen.
Genau, es gab das 2-2 bei St. Pauli, da gab es auch kein 2-Tore-Rückstand und ansonsten hatte der VfB ja etliche Spiele, in denen er nur ein oder kein Gegentor bekommen hat.
Ja, genau.
Also das Gefühl kennt der Oldenburger gar nicht mehr. Jetzt haben wir ganz viel drüber gesprochen, wir wollen uns trotzdem einmal das Fazit des Trainers Dario Fossi einmal anhören, mal gucken, ob er die gleiche Meinung gehabt hat wie wir.
Ich finde, wir haben schon verdient gewonnen, auch hochverdient gewonnen,
ja,
weil wir eigentlich das ganze Spiel über in die Kontrolle hatten, sowohl in der Offensive als auch in der Defensive, sind gut ins Spiel gekommen, hatten immer gute Akzente, kriegen dann eigentlich mit der ersten Torschuss von Kiel, kriegen wir dann das 0-1, aber auch dann fand ich uns total stabil, also wir haben irgendwie keinen Wackler gehabt, wir sind spielerisch sogar sehr gut ins Spiel gekommen, haben sehr gut von hinten herausgespielt, machen dann auch verdient das 1-1. Und zweite Halbzeit kommen wir super raus und haben eigentlich in unserer Hand. Also wir haben das Spiel bestimmt, wir haben das Spiel kontrolliert und dementsprechend haben wir auch das Spiel dann verdient gewonnen. In den letzten Minuten versucht natürlich dann Kiel alles. Wir verteidigen, dann kommen sie zu einer Torschuss, die sie dann gut machen mit Phil Harris. Schlussendlich war es ein ungefährdeter Sieg.
Verzeiht mir den ein oder anderen Huster. Ich habe gerade beim Anhören gedacht, an der einen Stelle habe ich gehustet, als er gesagt hat, dass Kiel vor dem 1-0 keine Chance hatte. Vielleicht war der nicht ganz zufällig, der Huster. Also die ein, zwei Chancen, da würde ich ihm widersprechen, hat Kiel schon gehabt vor dem Rückstand. Aber ansonsten, glaube ich, ist das so ungefähr das, was wir auch gesehen haben. Ne?
Ja, genau das gerade, was er ab der Halbzeit sagt. Da war das Ding eigentlich in trockenen Tüchern. Das muss man sagen. Es war nie die Gefahr, dass das kippen könnte. Und auch die erste Halbzeit war ja eine solide Halbzeit, das muss man ja sagen, das war ja kein schlechtes Fußballspiel. Am Anfang lief nach vorne nicht viel, was wir die letzten Wochen auch zwischendurch gehabt haben, dass wir in Ansätzen stark sind, aber der letzte oder vorletzte Pass dann nicht kommt oder sich falsch entschieden wird. Das war in der ersten Halbzeit schon so, ich habe auch viele Fehlpässe gesehen, aber es war dennoch ja nicht ein schlechtes Spiel, da haben wir in der Hinrunde ganz, ganz andere Fußballspiele erleben müssen.
Kurze Werbepause. Anpfiff zur zweiten Podcast-Halbzeit.
Henning, wir blicken auf das Große und Ganze. Kleiner Blick in den Maschinenraum. Als du mich heute Morgen begrüßt hast, habe ich direkt einen Rüffel bekommen. Ich habe in meinem Artikel von einem Riesenschritt im Abstiegskampf für den VfB Oldenburg geschrieben. 12 Spiele jetzt ungeschlagen, 33 Punkte. Es gibt aber nach wie vor, und da hast du recht, das große Aber.
Es gibt das große Aber, das ist die Tabelle.
Das ist vor allen Dingen die unsichere Zahl an Absteigern, sagen wir es mal so.
So ist es. Weiterhin bis zu 5 Absteiger möglich. Weiterhin kommt zu 99% Hannover 96-2 runter.
Ja.
Osnabrück gewinnt in der dritten Liga alles, ist trotzdem nur 2 Punkte über dem Strich.
Da will ich kurz mit dir drüber, den kurzen Schlenker auf, den möchte ich gerne machen. Die Tabelle in der dritten Liga, ne?
Wahnsinn.
Du stehst nach 30 Spielen mit 36 Punkten auf einem Abstiegsplatz. Die haben noch 8 Spiele.
Ja.
Osnabrück hat 38 Punkte, der erste Abstiegsplatz sind 36 Punkte. Da brauchst du ja 45, 46 Punkte diese Saison, um in der Klasse zu bleiben.
So ist es. Und man sieht, wo Osnabrück herkommt aus der Hinrunde. Die waren ja eigentlich auch weg, muss man sagen. Und seitdem schießen sie eigentlich die Liga kurz und klein und sind trotzdem mittendrin statt nur dabei. So ein bisschen wie der VfB Oldenburg in der Regionalliga.
Es ist vergleichbar, auf jeden Fall.
Ja.
Trainerwechsel auch gehabt, seit dem Aufschwung.
Ja. So, und dazu kommt immer noch die leidige Geschichte von Teutonia Ottensen, die ja, das weißt du besser, letztes Wochenende nicht spielen wollten.
Ja, das müssen wir erklären, weil wir können nicht davon ausgehen, dass jeder da auf dem neuesten Stand ist. Ja, am Freitag kam tatsächlich, also ein Tag vor dem angesetzten Spiel beim SSV Jeddelohe, die Nachricht rein, dass Teutonia Ottensen nicht antreten kann. Ich benutze mal bewusst das Wort kann, weil es 19 oder 20 Krankschreibungen im Kader gibt. Dann hat man das Recht, beim Nord-RV als zuständigen Verband eine Verlegung der Partie zu beanspruchen. Boah, Henning, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht das Falsche sage, aber man scheint in Ottensen gute Kontakte in die Ärzteszene zu haben.
Ja, es ist ja das, wovor ich gewarnt habe hier die letzten Wochen. Also das, ich glaube nicht, dass das Thema durch ist. Also wir müssen es auch mal aussprechen, die Frage, ob die Saison zu Ende spielen und dann einfach nächstes Jahr nicht mehr melden und als Absteiger feststehen oder ob sie vor Ende Saison rausgehen und dann auch alle ihre Spiele aus der Wertung genommen werden, was für den VfB Oldenburg bedeuten würde, -6 Punkte und -6 Tore, glaube ich auch.
Minus, also 9-3, 5-2 und 4-1.
Genau, das wäre dann -6 Tore. Keinen würde es so hart treffen wie den VfB Oldenburg, wenn die zurückziehen. Und es können 5 Absteiger sein und dem VfB können auch noch 6 Punkte flöten gehen. Deswegen zurück zu deinem Rüffel. Der Sieg in Kiel war nicht nur schön und wichtig, sondern der war ein großer Schritt in Richtung Klassenerhalt. Du hast völlig recht damit, aber es ist ja absolut nichts dadurch gewonnen, gar nichts.
Da hast du absolut recht. Ich möchte noch einmal kurz dieses Schreckensszenario Teutonia Ottensen beschließen. Also es war eine Verlegung des Spiels, das ist ganz wichtig. Es war kein Nicht-Antritt. Das Thema wird dann erst entscheiden, wenn sie wirklich zu ihren Spielen nicht antreten. Aber man muss natürlich auch sagen, die Spiele werden jetzt nicht weniger für Ottensen in den nächsten Wochen, wenn sie Spiele verlegen. Wobei, die haben auch schon 27 ausgetragen, also die haben auch nur noch diese 7 Spiele. Aber ja, ich glaube, beim zweimaligen Nicht-Antritt wird die Mannschaft aus der Tabelle gelöscht, alle Ergebnisse verfallen. Und da haben längst nicht alle Mannschaften im Keller beide Spiele gegen Ottensen gewonnen, so wie der VfB, sodass der VfB da sehr hart betroffen wäre.
So ist es. Und 33 Punkte sind jetzt natürlich gut und 12 Spiele ungeschlagen ist überragend. Jetzt auch in der Tabelle vor dem SSV Yellow 2 sogar. Also noch eine Mannschaft mehr mit reingezogen. Meppen und Flensburg sind auf einmal auch wieder so ein bisschen mit in der Verlosung unten drin. Nur wollen wir schon auf die anderen Mannschaften schauen?
Ja, ich finde, ich will das einmal, ich lese mal einmal die Situation vor, damit wir den Gesamtblick haben. Ich glaube wirklich aus VfB-Sicht, wir können Holstein Kiel 2 und den SV Todesfelde mit 22 und 23 Punkten, der VfB hat 33, 7 Spieltage vor Schluss, Kiel hat sogar nur noch 6 Spiele, die können wir mit diesem Wochenende, glaube ich, abhaken.
Ja.
Gut, dann sind wir uns da schon mal einig. Aber auf dem drittletzten Platz wird schon interessant. Da steht der Bremer SV mit jetzt 27 Punkten. Mit 2 Siegen in Folge, am Wochenende 3-2 gegen Phoenix Lübeck gewonnen und noch 2 Nachholspielen.
So ist es auch schon totgesagt, nachdem Guguaze im Winter nach Osnabrück gewechselt ist, der beste Torschütze. Dreht jetzt gestern das Spiel gegen Phoenix Lübeck kurz vor Schluss aus einem 1-2 in 3-2. Für mich die Überraschung des Spieltags. Ich hatte mir das anders gewünscht. Ja, also zieht man beim VfB 6 Punkte ab, dann sieht's düster aus gegen den Bremer SV. Also die sind noch voll mit dabei.
Genau, der VfB hat auch noch ein Heimspiel gegen den Bremer SV im Saisonendspurt. Ja, dann steht da Teutonia mit 29 Punkten. Die behalten hoffentlich ihre Punkte aus VfB-Sicht, aber spielen jetzt im Abstiegskampf keine Rolle mehr durch den Rückzug im Sommer. Ja, und dann, wenn du sagst, die Überraschung des Spieltags Bremer SV, die Überraschung der Restrunde ist Eintracht Norderstedt.
Ja.
Die schon wieder gewinnen.
Die schon wieder gewinnen beim VfB Lübeck.
In Lübeck auf der Lübemühle, 3-2.
Ja,
also nach Rückstand, glaube ich.
Total. Also nun ist der VfB Lübeck dies ja auch keine Macht, aber dennoch, was da in Norderstedt seit dem Winter passiert ist, ich kenne die Rückrundentabelle gar nicht. Sind die erste an der Rückrundentabelle? Mit Havel so ungefähr auf einer Höhe, glaube ich.
Sie haben auf jeden Fall 14 Punkte aus 6 Spielen geholt in der Restrunde.
Ja, kann man so machen, ne?
Ja.
Was sind das? 4 Siege, 2 Unentschieden.
Noch stärker als der VfB auf
jeden Fall. Ja.
Also erstaunlich, ich habe tatsächlich so im Winter, die haben so einen kleinen Umbruch im Winter gewagt.
Ziemlich,
ja. Genau, aber es ist wahnsinnig schwierig aus der Ferne dann zu beurteilen, weil man jetzt gerade so in dem Raum die Spieler dann, zumindest wir jetzt auch nicht perfekt kennen, ob das jetzt Maßnahmen, gute Maßnahmen, schwierige Maßnahmen, Maßnahmen sind, die sofort greifen. Offensichtlich sehr, sehr gute Entscheidungen getroffen und sind eben punktgleich mit 33, sowohl mit dem VfB, mit dem SSV Jeddelo 2, wie du immer so schön sagst. Ich sage immer SSV Jeddelo 1. Ich weiß, die Mannschaft kommt aus Jeddelo 2.
Ja.
Und Weiche Flensburg, die am Freitag der Gegner sind und auch nur noch 3 Punkte davor. Und wir müssen das Fass aufmachen. Wenn wir über 5 Absteiger reden, steht der SV Meppen nur noch 3 Punkte vor dem ersten Abstiegsplatz.
Herzlich willkommen.
Seit 10 Spielen sieglos, der SV Meppen.
Ja, auch das ist ja eine irre Geschichte. Da hat man im Winter geglaubt, man könnte nochmal ganz oben angreifen, trotz des weiten Abstandes auf Havelse. Man behält Herrn Janssen und verzichtet auf 6-stellige Geldsummen.
Ja.
Und jetzt geht es so dahin, mit dem Trainer vorzeitig verlängert und wirklich nochmal eine Euphorie geschürt, Trainingslager in der Türkei. Jetzt 10 Spiele ohne Sieg und wer weiß, wo das endet.
Also wirklich eine abenteuerliche Restrunde, die Meppen da bisher spielen. Vor allen Dingen, ich weiß auch, wir haben uns darüber unterhalten, wir haben das das Zeichen Janssen zu behalten, als sein Zeichen verstanden, nochmal oben angreifen zu wollen in der zweiten Jahreshälfte. Das ist mal krachend schiefgegangen.
Das hat jeder Emsländer, glaube ich, auch so verstanden. Ja. Umso größer jetzt die Enttäuschung. Wobei man sagen muss, was man hört vom Spiel gegen Havelse jetzt am Wochenende, was sie 1-2 verloren haben nach eigener Führung, das soll wohl sehr, sehr in Ordnung gewesen sein von der Leistung her.
Genau, ich habe da auch Bilder gesehen, so von wegen so ein bisschen Schulterschlussmannschaft mit den mitgereisten Fans, dass das, glaube ich, durchaus honoriert wurde, wie man da aufgetreten ist in Havelse. Havelse, ja, haben wir 10-mal gehabt, das Thema. Kann sich jetzt 2 Monate lang auf die Relegationsspiele um den Aufstieg vorbereiten, so würde ich es mal beschreiben. Ja, sodass wir halt eben, ja, selbst bei 4 Absteigern, den Bremer SV, müssen wir im Blick behalten. Es ist nach wie vor alles sehr eng da unten.
Ja, und es ist einfach, ich möchte das nochmal sagen, weil es mir wirklich auf der Seele brennt. Das ist ja so eine absurde Situation. Du bist seit 12 Spielen ungeschlagen, du spielst Fußball, du bist eine Einheit. Es ist eine gute Stimmung rund um den Verein. Die ganzen verletzten Spieler kommen zurück. Du kannst 3 Stammkräfte tauschen. Es läuft trotzdem. Ich bleibe auch dabei, wenn Demay den Elfmeter in der Nachspielzeit gegen Jeddelo 2 nicht über die Latte lupft, dann sind es jetzt 14 ungeschlagene Spiele und du bist mittendrin da unten. Das ist ja eine, wir meckern, ich meckere oft über Regionalliga Nord, dass sie langweilig ist und ja, alles ist nicht so toll. Aber das ist ja auch natürlich eine spannende Geschichte. Ne? Da befasst man sich gerne mit.
Ja, also auf jeden Fall wird es da in dieser Saison auch an die 40 Punkte brauchen. Ja, hängt immer mit der Zahl der Absteiger zusammen, aber das wird spannend bleiben. Freitagabend, Heimspiel gegen Weiche Flensburg.
Ja.
18:30 Marschwegstadion. Ich behaupte, es gibt kaum einen besseren Zeitpunkt, um ein Heimspiel gegen Weiche Flensburg zu haben.
Zunächst mal ist das ein ganz, 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 ganz wichtiges Spiel. Der VfB tut sich zu Hause auch ein bisschen schwerer als auswärts, ist mein Eindruck. Freitagabend kann eine gute Stimmung werden rund um das Stadion. Aber jetzt kommt Weiche Flensburg seit 10 Spielen, genau wie Meppen, seit 10 Spielen kein Sieg mehr. Ich glaube, die haben seit 4 Spielen kein Tor mehr geschossen. Jetzt 0-3 gegen Lohne verloren.
0-3 Lohne, 0-4 Kickers Emden, 0-1 Teutonia Ortensen, ja, und eine 0-0, glaube ich, irgendwo mittendrin.
Ja, irgendwie so, genau. Und also der VfB Oldenburg geht von der Formtabelle her als Favorit in dieses Spiel zu Hause gegen Weiche Flensburg. Auch eine Mannschaft wie Meppen, die am Anfang der Saison ja ganz oben mit dabei waren. Und Weiche Flensburg ist sowieso ein Verein, wenn man sich die letzten 10 Jahre anschaut, der ja eigentlich immer oben dabei war. Die haben auch Aufstiegsrelegation gespielt gegen Wolfsburg 2, gegen Regensburg, glaube ich, damals.
Boah, bin ich mir nicht mehr ganz sicher.
Ich mir auch nicht. Oder haben die gegen Cottbus gespielt und Wolfsburg hat gegen Regensburg gespielt? Irgendwie so.
Ich würde sie nach Cottbus verorten.
Cottbus, ne? Ja. Ja, dann war das das. Dann war Wolfsburg 2 gegen Regensburg. Aber ich meine nur, die sind immer dabei. Da wird auch gute Arbeit geleistet. Die sind ja mittlerweile fusioniert. Weiche ist ja dieser Eisenbahnerverein und Flensburg 08 ist eigentlich fußballerisch der große Flensburger Verein, also damals gewesen, und das ist jetzt zusammen Weiche Flensburg 08. Also wirklich ein Name, hat ja auch mit dem VfB 22 in der Aufstiegsrunde gespielt, in der Meisterrunde gespielt, war der Hauptverfolger. Und dass die jetzt da unten komplett noch reinrutschen, das ist schon überraschend.
Ist überraschend, aber gebt ihr bei allem recht, wir dürfen nicht vergessen, auch schon in der letzten Saison haben sie die Abstiegsplayoffs spielen müssen.
So ist es, da sind sie wirklich dem Tod nochmal ganz knapp von der Schippe gesprungen.
Genau, und wenn man sich eben die Form anguckt, dann ja, wird das verdammt eng auch für sie noch werden, weil ja, ich sehe da auf jeden Fall eine sehr gute Chance auf einen Heimsieg am Freitagabend.
Das sehe ich auch. Wir müssen die Entwicklung abwarten. Der Thorsten Fröhling ist dort der Trainer. Den kennt man ja auch noch vom VfB Oldenburg Anfang der 2010er Jahre. Ist, glaube ich, ein sehr guter Trainer und ein sehr sympathischer Mensch. Hat allerdings, nur für die Statistik, hat die schlechteste Platzierung des VfB Oldenburg seiner Geschichte zu verantworten. Ich glaube, wir sind damals in 2011 in der 5. Liga, 5. oder 6. gewesen in der Abschlusstabelle. So schlecht war der VfB Oldenburg vorher und nachher nie. Trotzdem ist er ein guter Trainer, der vor allem gut mit jungen Talenten kann. Aber wir müssen jetzt abwarten nach 10 Spielen ohne Sieg, nach 4 Spielen ohne Tor. Ob er dann Freitag wirklich noch der Trainer von Weiche Flensburg ist, weiß ich nicht. Wir kennen nur die Ergebnisse, aber im Fußball ist ja vieles möglich.
Ja, wobei die Niederlage war, glaube ich, schon, weiß ich, Freitagabend oder Samstag. Wir nehmen wie immer am Montag auf. Ich glaube, wenn bis jetzt nichts passiert ist und die spielen ja schon wieder am Freitagabend, dann denke ich schon, dass er am Freitag auf der Bank sitzen wird. Wenn ihr das dann morgen hört am Dienstag und es ist völlig anders, dann denkt dran, wir nehmen Montagmorgens auf.
So ist es. Und ich wünsche ihm auch, dass er der Trainer bleibt. dass wir das nicht falsch verstehen. Ja.
Kurzer Blick auf den VfB. Haben wir jetzt ein Aufstellungsproblem in Oldenburg?
Weil wir zu viele gute Spieler haben.
Podri Mai wird zurückkehren nach Gelbsperre. Ja. Und ich glaube auch mal, dass die Gehirnerschüttung von Willem Hofrauge sich jetzt nicht noch länger hinzieht. Patrick Möschel ist wieder fit und einsatzbereit, hat nicht gespielt am Sonntag. Leon Deichmann hatte immer wieder Probleme, hat jetzt nicht gespielt, ist aber ja im Kader. Das heißt, irgendwo eine Spielfitness muss da sein.
Ja, Deichmann
und Möschel. Es wird richtig kuschelig im Kader.
Ja, ist doch schön. Deichmann und Möschel beide eingewechselt am Wochenende, ne? Also das ist ja eine fantastische Situation. Ich bin kein Fan davon zu sagen, jemand hat ein gutes Spiel gemacht und hat dann damit gleich jemanden aus der Startelf verdrängt. Also wenn die erste Elf, unsere erste Elf, wenn die da ist, würde ich sie auch spielen lassen. Erste Frage bei mir ist Boccaccio. Weil das ist für mich so oder so ein Stammspieler, ist mittlerweile komplett im Team, komplett fit, in Form. Da könnte man überlegen, ob man den nicht von Anfang an bringt. Alles andere, wenn die anderen fit sind, würde ich sie spielen lassen.
Ja, also ich glaube tatsächlich, das geht da in die gleiche Richtung. Ich glaube, dass Podri Mai wieder reinkommen wird für Nick Otto. Und kann mir gut vorstellen, und da geht es eben auch so ein bisschen um die Schwere natürlich der Gehirnerschütterung, die wir nicht so richtig beurteilen können, dass vielleicht Julian Boccaccio dann als spielstarker Mittelfeldspieler neben dem kampfstarken Adem Podri Mai eine weitere Chance in der Startelf bekommen kann. Hat jetzt auch zwei wichtige Auswärtstore sowohl bei St. Pauli als auch bei Holstein Kiel 2 geschossen.
Ja, und dazu noch weitere schöne Aktionen, gute Chancen. Technisch toller Spieler, körperlich stark. Kann man versuchen.
Henning, wir nähern uns dem Ende dieser Folge. Bevor wir uns verabschieden, habe ich wie gewohnt für euch noch einen Podcast-Tipp. Mit dem Podcast Grüngerede taucht ihr ein in die Welt des Gärtnerns. Egal, ob ihr einen Balkon, eine Terrasse oder einen kleinen Stadtgarten pflegt, hier findet ihr alle zwei Wochen nützliche Tipps und inspirierende Ideen für die eigene grüne Oase. Dabei ist es egal, ob ihr noch Anfänger oder bereits echte Gartenprofis seid. Lasst euch inspirieren und entdeckt die Freude am Gärtnern. Reinhören könnt ihr auf NWZ Online oder eurer bevorzugten Streaming-Plattform. Damit zurück zum VfB und zu dir, Henning. Tipp für Freitagabend?
Gute Frage. Wir tun uns zu Hause schwer.
Es war keine Frage, es war eine Aufforderung.
Ja, Wir tun uns zu Hause schwer. Ich glaube, wir haben das Potenzial, das Spiel zu gewinnen. Natürlich. Ich glaube auch, wir werden es gewinnen, aber es wird kein Schützenfest werden. Das glaube ich nicht. Wir gewinnen 2-0.
Ah, in die Richtung wäre ich auch gegangen. Es wird allein schon kein Schützenfest, weil dafür der Trainer Dario einfach zu kontrollierten und stabilen Fußball auch spielen lässt. Da wird es nicht, ja, es wird nicht einfach nur nach vorne gehen. Das ist immer eine Frage des Abwägens. Wie viel geht nach vorne? Wir haben noch kein einziges Tor in diesem Jahr im Marschwegstadion gesehen. 0-0 gegen Todesfelde, 0-0 gegen Hamburger SV2. Mehr Heimspiele gab es noch nicht.
Für Zeit.
Wenn du sagst 2-0, dann wird sich das ganz lange nicht ändern. Und ich sage 1-0, kurz vor Schluss.
Kurz vor Schluss.
So ab der 80.
Das heißt, dass es vorher auch ein zähes Spiel ist und dann abwarten?
Ich befürchte, dass, also wenn es wirklich lange 0-0 steht, dann wird es kein schönes Spiel. Dafür steht dann inzwischen auch zu viel auf dem Spiel.
Das ist so, wobei Flensburg mit einem ganz anderen Gefühl in das Spiel gehen wird. Da geht's dahin, die Tendenz ist ganz klar nach unten, beim VfB geht's nach oben. Es kann auch sein, dass wir ein frühes Tor schießen.
Dann Versuchung.
Und dann warten wir mal ab, was wird.
Ja, ich denke, das ist auch durchaus etwas, wie die Mannschaft ins Spiel gehen wird, ne? Weil die weiß ganz genau, was es bedeutet, lange keine Spiele mehr gewonnen zu haben. Da geht man nicht mit 100% Selbstvertrauen in die Partie. Und ich denke, dass der VfB schon versuchen wird, am Anfang den Gegner unter Druck zu setzen und eben durch dieses Gegenpressing, wie zum Beispiel beim 3-2-1 jetzt in Kiel, vielleicht ein Tor zu erzwingen. Henning, es war wie immer ein Fest mit dir. Schön, dass du da warst.
Sehr gerne, danke.
Du bist und bleibst ungeschlagen. Und wenn wir uns das nächste Mal in zwei Wochen hören, dann wird sich das ja wohl nicht verändert haben.
An mir wird es nicht scheitern.
Alles klar, vielen Dank. Bis denn, ciao.
Ciao, ciao.